Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Cannabis-Legalisierung. Die Ampelkoalition hat sich auf das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis zum 1. April verständigt. Aber immer noch gibt es viele Proteste aus großen Teilen der Bevölkerung und von vielen Innenpolitikern, auch von der SPD. Wir haben über das Gesetz und über die gesundheitlichen Probleme durch Cannabismissbrauch gesprochen.
Lassen Sie uns zunächst über die Risiken durch Cannabiskonsum sprechen und auch über das vielleicht, was das im Berufsalltag dann für Ihre Kolleginnen und Kollegen bedeutet. Erstmal, welche Folgen kann Cannabiskonsum haben?
Ja, sehr viele unterschiedliche. Zunächst mal muss man, glaube ich, feststellen, dass Cannabis eine abhängigkeits- oder potenziell abhängig machende Substanz ist, also eine Droge. Ja, und diese Substanz macht nicht jeden gleich abhängig, aber sie hat das Potenzial dazu. Sie hat das Potenzial, beim Usus auch zum Abusus zu führen. Sie hat ein Potenzial von akuter Vergiftung mit Bewusstseinsstörungen, die dann auch medizinische Interventionen erforderlich machen. Das sind kurzfristige Folgen. Kurzfristige Folgen natürlich schon auch in Bezug auf die direkte Drogenwirkung, Reduktion von Aufmerksamkeit, Konzentrationsstörung, natürlich starke Beeinträchtigung, zum Beispiel auch ein Fahrzeug zu führen und solche Dinge. Also alles Dinge, die mit der Aufnahme dieser Droge verbunden ist. Und sie hat natürlich auch akute Auswirkungen bei vulnerablen Menschen, zum Beispiel gibt es die Drogenpsychose, die durch Cannabis ausgelöst werden kann bei Menschen, die da sozusagen zum Hinblick auf ihre psychotische Schwelle empfindlich sind und vielleicht auch eine Vorgeschichte haben. Und es gibt natürlich auch Langzeitwirkungen vom Cannabis-Abusus, die im Wesentlichen bei Menschen auftreten, die im Adoleszenten, im heranwachsenden Alter Cannabis zu sich nehmen und dann in regelmäßiger Form und in zu großen Mengen zu sich nehmen. Da kann es zu hirnorganischen Veränderungen kommen, mit bleibenden Störungen, kognitiven Störungen, die auftreten können. Also es ist ein buntes Bild von Wirkungen, Nebenwirkungen, unerwünschten Dingen, die durch Cannabis entstehen können.
Was ich interessant finde, ist, da die Sorten, die angebaut werden und auch die Anbaumethoden dazu führen, dass der THC-Gehalt immer mehr wird in dem Cannabis. Glaube ich, wer in den letzten 10, 20 Jahren sich in Kreisen bewegt hat, wo es Leute gab, die konsumieren, kennt mindestens einen oder eine mit so einer Psychose. Manchmal mehrere, das finde ich schockierend sozusagen, wenn man im Bekanntenkreis mal so rummelt. Und dann gibt es ja auch noch, viele machen sich speziell Sorgen um Kinder und Jugendliche, das was neutral so psychosoziale Folgen heißt. Aber wir kennen all die Leute, die abgestürzt sind, die eigentlich ganz gute Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen waren und die dann einfach so viel gekifft haben, dass da einfach nicht mehr viel passiert ist und die sich mehr oder weniger auch in ihrem Leben sehr viel die Chancen damit verbaut haben.
Ohne Frage. Ich habe auch ein paar in der Praxis, die ich da mitbetreue. Das sind dann Menschen, die haben mit Alter von 15, 16 angefangen zu kiffen und das in regelmäßiger Form getan. Und da sind viele drunter, die sind dann nie aus dem Elternhaus ausgezogen. Die werden dann heute mit 40 immer noch zu Hause betreut. Die kommen nicht so richtig in die Gänge. Da ist wenig Antrieb zu sehen. Und das sind dann schon auch Karrieren. Die gibt es natürlich mit anderen Drogen ganz genauso. Das ist jetzt keine, das ist ein grundsätzliches Phänomen, was durch Drogen natürlich ausgelöst werden kann. Gibt es auch bei denen, die zu Alkoholikern geworden sind, weil sie 15-Jährigen als 15-Jährigen mit Trinken angefangen haben und das leider sozusagen abhängig geworden sind.
Das ist natürlich noch eine ganz andere gesellschaftliche Diskussion. Warum verbieten wir das eine und erlauben das andere? Das ist aber ein anderes Thema. Da können
kommen wir vielleicht gleich mal dazu kommen.
Genau, können wir vielleicht darüber reden. Jetzt bleiben wir erstmal noch bei Cannabis. Jetzt sollte das Gesetz ja schon am 1. Januar in Kraft treten. Jetzt ist, glaube ich, der 1. April avisiert. Im Moment sieht es, würde ich sagen, ist gefühlt 50-50, ob es dann tatsächlich kommt. Die Ziele des Gesetzentwurfs, die können wir, glaube ich, mal festhalten. Die sind, denke ich, unproblematisch. Also die Idee dahinter ist verbesserter Gesundheitsschutz, Stärkung der cannabisbezogenen Aufklärung und Prävention, Kinder- und Jugendschutz und Eindämmung des Schwarzmarktes. Sollte das mit dem Gesetz auch so passieren, gibt es, glaube ich, kein einziges Ziel, was wir nicht begrüßen würden.
Ja, also ganz grundsätzlich würde ich sagen, es sind Ziele dabei, die man teilen kann. Wenn denn diese Maßnahmen dieses Gesetzes, so wie angedacht, auch nur ansatzweise dazu führen würden, und dann fangen wir mal mit dem Jugendschutz an.
Gerne.
Den kann ich nicht erkennen an diesem Punkt. Der soll sich ja dadurch ergeben, dass erstens keine Kriminalisierung vorgenommen wird, zweitens der Schwarzmarkt eingedämmt werden soll, indem es einen legalen Markt gibt, Menschen dann auf diese Weise nicht unnötigerweise oder ungewollterweise mit anderen Substanzen in Kontakt kommen oder verunreinigtes Cannabis zu sich nehmen und so weiter. Also diese Aspekte, die sollen dann mittelbar dazu führen, dass es einen Jugendschutz gibt. Jugendschutz sieht aus meiner Sicht anders aus. Und der sieht eigentlich so aus, dass man aus ärztlicher Sicht sagen muss, geht nicht darum, Drogen zu legalisieren und mit ihnen so umzugehen, dass man keine Abhängigkeit oder Folgeerscheinungen entwickelt, sondern es geht mal primär um den Anspruch eines drogenfreien Lebens aus medizinischer Sicht. Und dann ist der Jugendschutz etwas völlig anderes als das, was sozusagen mit diesem Gesetz uns mittelbar als Jugendschutz verkauft wird.
Ich finde das interessant. Ich habe auch einen Soziologieprofessor gehabt, der gesagt hat, es gibt ein Recht auf Rausch. Das hat er aber nicht unbedingt für Kinder und Jugendliche gemeint. Das ist eine andere, andere Dimension. Aber interessant finde ich, Sie haben gerade gesagt, Sie sehen nicht, dass der Kinder- und Jugendschutz gestärkt wird. Finde ich auch schwer. Ich glaube, die Idee war ja, dass an Schulen zum Beispiel regelmäßig auch kontrolliert wird, dass da eben dann mehr kontrolliert wird als heute, dass eben nicht gekifft wird zum Beispiel. Aber ich sehe auch erstmal nicht, dass das eine große Stärkung ist. Ich würde aber vielleicht ketzerisch sagen, aber wird der Jugendschutz denn geschwächt? Denn es ist ja heute auch schon so, die Jugendlichen, die kiffen wollen, kiffen. Und das wird doch in Zukunft auch nicht mehr werden,
doch,
oder?
Doch, es wird mehr werden, definitiv. Das weiß man aus den Ländern, in denen Cannabis in Anführungszeichen legalisiert worden ist.
Oder teillegalisiert, ne?
Oder eben nur teillegalisiert, denn es ist ja gar keine komplette Legalisierung. Es bleibt ja bei sozusagen Grenzen. Jenseits derer man sich dann wieder im Strafrecht bewegt.
Natürlich,
Und man weiß aus Ländern wie Kalifornien, aus Kanada, jetzt auch aus Thailand, aus Portugal, dass der Gesamtkonsum ansteigt. Zunächst mal deutlich spürbar, dann wieder wohl etwas zurückgeht. Das ist an vielen Stellen beobachtbar, aber auf einem erhöhten Niveau bleibt. Erstens. Zweitens wird durch die sogenannte Legalisierung eine Botschaft suggeriert. Und die heißt: Das ist etwas, was man durchaus machen kann, wenn man erwachsen ist und groß genug und alt genug und so, dann ist das okay. Nach dem Motto, ein Recht auf Rausch. Das ist für Jugendliche im Alter von 15, 16, 17 eine schlechte Botschaft. Und das hat nichts zu tun mit Jugendschutz. Und insofern glaube ich, dass die erklärten Ziele dieses Gesetzes damit nicht richtig verfolgt werden.
Verstehe ich die Kritik? Wir sind uns einig, dass die kiffen, eben heute, weil man nicht weiß, wo man es herbekommt, die dürfen es auch nicht anbauen. Ja, auch Mutti und Vati dürfen es nicht im Garten für die Kinder anbauen. Die kaufen irgendwas und da gibt es ja zahlreiche Berichte, dass das mit allem möglichen Zeug versetzt ist, ob es Haarspray ist oder eben härtere Drogen zum Beispiel. Wäre es nicht aber, wie auch immer ein Gesetz aussieht, was sozusagen legales Kiffen ermöglicht, ein großer Vorteil, wenn das zumindest nicht mehr nötig wäre, auf dem Schwarzmarkt Dinge zu kaufen, wo man nicht genau weiß, was drin steckt?
Ja, das läuft dann so. Wissen Sie, in Kanada ist etwa der Schwarzmarkt halbiert, aber etwa noch gut 35% des aktuellen in Kanada konsumierten Cannabis wird auf dem Schwarzmarkt umgesetzt.
Okay.
Also ein Drittel ist auch nach mehreren Jahren der Legalisierung immer noch konsistent vorhanden. Und ich schätze, das wird bei uns ähnlich aussehen. Und das Interessante ist, es werden dann diejenigen, die mit dem normalen, legal erhältlichen Cannabis nicht zufrieden sind, weil eben nicht ausreichend THC-Gehalt, weil es nicht ausreichend einfährt, in Anführungszeichen, wie die Schweizer Drogensüchtigen sozusagen sprachen, als ich noch sozusagen mit denen in der Psychiatrie in der Schweiz zu tun hatte. Also die Suche und der Markt existiert auch dann mit Sicherheit weiter und in einem etwas dann noch problematischeren Milieu oder Bereich. Und darum bin ich nicht der Überzeugung, dass die Eindämmung des Schwarzmarktes diese positiven Folgen im Sinne von Harm Reduction haben wird, wie uns das versprochen wird.
Ein Ziel, habe ich auch gerade genannt, des Gesetzesentwurfs war Stärkung der Aufklärung und Prävention. Das Ziel zumindest haben Sie auch, aber nicht mit Legalisierung, sondern Stadtlegalisierung.
Stadtlegalisierung, selbstverständlich. Ich glaube, dass wir, es ist ja eine Bankrotterklärung unserer Drogenpolitik. Wenn wir sagen, da wir es nicht verhindern können und alle irgendwie klandestin irgendwo kiffen, und da ist ja was dran, wenn man also durch die Stadt Berlin geht an einem Feierabendzeit, dann ist in fast allen Vierteln, in denen ich gelegentlich abends Spaziergänge mache, an vielen Stellen der Cannabisgeruch wahrnehmbar.
Frag jetzt nicht, wo Sie sich umtreiben.
Ja, das ist sogar da, wo ich wohne, in Charlottenburg der Fall. Also das ist gar nicht, da braucht man gar nicht, sich weit weg zu bewegen. Aber das ist ja schon auffällig, das hat sich verändert. Und das hatte was damit zu tun, dass diese bisher jedenfalls noch illegale Droge, weder der Genuss, der Konsum, der Gebrauch noch Verkauf in irgendeiner Form relevant. Und dann hört man, ja, das schaffen wir nicht, ist nicht machbar, ist nicht darstellbar. Das finde ich dann schon, wie gesagt, eine ziemliche Bankrotterklärung, wenn man sagt, es geht nicht. Ich weiß nicht, was wir tatsächlich unternehmen, um es zu vermeiden. Und was wir auf gar keinen Fall unternehmen, und das ist meine Wahrnehmung, dass wir eine vernünftige Drogenaufklärung an den Schulen aller Schultypen und auch von mir auch schon noch früher als in den weiterführenden Schulen, eben in der Grundschule machen, damit Kinder und Jugendliche und Heranwachsende sehr, sehr früh über die Probleme und Schwierigkeiten aufgeklärt werden, die mit Drogenabusus entstehen und Drogengebrauch entstehen. Und dann ist es manchmal auch ganz hilfreich, mal jemanden vielleicht als Kronzeugen einzuladen, der dann eine richtige Drogenkarriere mal hinter sich hat und dann unter Umständen es geschafft hat, davon loszukommen und sich von solchen Menschen mal erklären zu lassen und dann auch mal schildern zu lassen, wie es einem da geht.
Also finde ich übrigens erstaunlich, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass Aufklärung, Kommunikation, Prävention oft in Deutschland zu kurz kommt. Ich weiß, in der Corona-Krise haben wir immer wieder darüber gesprochen, dass Leute mehr aufgeklärt werden sollten, auch an Stellen wie im Fernsehen über Impfungen und so weiter und so fort. Hier scheint mir das auch so, die Idee, oder zumindest gab es so eine kleine, würde ich sagen, politische Werbekampagne zu sagen, wenn dieses Gesetz kommt, dann sind unsere ganzen Behörden weniger beschäftigt und es kostet auch weniger Geld. Das ist auch eins der Argumente dagegen, zu sagen, wir werden gar nicht weniger zu tun haben. Aber das kann ja zumindest, wenn man darüber nachdenkt, ein Gesetz zu machen, was am Ende Deutschland irgendwie gesünder oder auch eigenverantwortlicher macht, kann ja nicht hauptsächlich im Fokus stehen. Und Sie haben es gerade gesagt, in den Schulen gibt es zu wenig Aufklärung. Und auch das Argument, wir können das nicht kontrollieren, ist doch, Sie haben Bankrotterklärung gesagt. Das heißt, das ist etwas, wo Sie im Prinzip auch Forderungen haben, zu sagen, wir müssen Gesetze durchsetzen und wir müssen auch viel
so
mehr
das. Für
Bildung und Aufklärung tun.
Da kann ich doch auch sagen, 30er-Zonen muss ich überhaupt nicht mehr einrichten. Weil wir schaffen es gar nicht, die Leute zu kontrollieren, die dann doch mit 60, 70 durchfahren. Wir können ab und zu mal da einen Kasten, starren Kasten aufstellen oder mal die Polizei kontrollieren lassen mit der Radarpistole oder sonst was. Das machen wir ab und zu mal. Aber richtig überprüfen können wir das auch nicht. Da fahren dann den nächsten Tag, wo wir nicht mehr da stehen, fahren sie dann doch wieder alle mit 60 da durch. Dann lassen wir das jetzt mit den 30. Wir hören auf. Es kann jeder so schnell fahren in der Innenstadt, wie er irgendwie meint, dass es gut für ihn wäre.
Jetzt gibt es trotzdem Forderungen nach Aufklärung von Ihnen. Und Sie haben auch eine Idee, nämlich, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit einem digitalen Angebot viel machen könnte. Das finde ich ganz interessant. Das heißt, TikTok, Instagram oder was wäre die Idee?
Was auch immer. Ja. Was auch immer. Ich finde, jede Form der Kommunikation, die der Generation, die wir ansprechen wollen, angemessen ist, ist an der Stelle richtig und sinnvoll. Und der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, dass da Fantasie gefragt ist und dass das eine Sache ist, die man nicht so zu einem halben Jahr erledigt, sondern ein über Jahre angelegter Prozess ist. Und der Diskussion in einer Gesellschaft, die sich fragen muss, Sie haben vorhin gesprochen von dem Recht auf Rausch, das ist natürlich eine soziologische oder auch philosophische Fragestellung. Unter Erwachsenen kann man darüber diskutieren, unter medizinischem Gesichtspunkt natürlich nicht. Unter ärztlich, medizinisch eng gefasstem Gesichtspunkt gibt es natürlich ein Recht auf Rausch im Sinne einer Selbstbestimmung und des Rechts eines einzelnen Menschen, seiner Autonomie zu leben, das ja, aber man würde jedem ärztlicherseits davon abraten.
Also das finde ich ist ein guter Punkt. Ich werde auch nochmal darauf zurückgekommen. Ich habe Ihnen auch schon mal eine Flasche Wein geschenkt. Ich bin davon ausgegangen, vielleicht ist die sogar mal getrunken worden.
Absolut.
Also das ist ja auch ein Thema, was wir haben.
Also dazu habe ich auch eine klare...
Alkohol ist bei uns ja auch legal.
Ja,
ne?
Natürlich. Da habe ich eine klare Meinung dazu. Ja. Alkohol ist ein Riesenproblem unserer Gesellschaft. Die Zahl der Alkoholiker wird ja in die Millionenzahlen geschätzt. Und die Schätzung halte ich für nicht übertrieben. Und ich glaube, dass der Schaden auf volkswirtschaftliche, gesundheitliche, medizinische Schaden, der entsteht durch Alkoholmissbrauch, ist immens. In unserer Gesellschaft und fast allen westlichen Industrienationen. Das ist ohne Frage so. Das ist aber kein Argument dafür, eine weitere Droge zu legalisieren und sich sozusagen alle die Probleme, die damit dann mittelbar verbunden sind, auch noch einzuholen. Jedenfalls nicht unnötigerweise.
Jetzt gibt's ein Argument. Ich bin nicht sicher, inwiefern das immer so umgesetzt wird, aber man könnte ja sagen, Alkohol, Tabak wird besteuert. Da ist theoretisch dann auch Geld da eben für Prävention und Aufklärung. Und das führen ja manche Leute eben auch für die jetzt teilweise Legalisierung von Cannabis ins Feld, sagen, na ja, wir haben ja jetzt schon gesundheitliche Probleme, aber dann hätten wir wenigstens Steuereinnahmen zum Beispiel, um Programme darüber zu finanzieren. Gesetzt den Fall, es käme. Ist das zumindest ein Argument, was Sie gelten lassen?
Ja, das ist fast ein bisschen zynisch, finde ich. Aber wenn das denn käme und es tatsächlich so besteuert wird und diese Steuereinnahmen da zweckgebunden dafür verwandt würden, fände ich es durchaus überlegenswert. Aber ich bleibe dabei, dass eigentlich, ich meine, natürlich kann man sagen, warum verbietet man dann nicht auch Alkohol? Wenn wir schon sozusagen diese grundsätzliche Position haben, drogenfreies Leben. Jede Droge an sich ist ein Problem, weil sie bewusstseinsverändernd wirkt und auch potenzielle schädliche Wirkung für Hirn oder auch andere Organe hat. Also verbieten wir es und kontrollieren es angemessen und dann haben wir diese Probleme überhaupt gar nicht mehr. Dann kommen die Erfahrung der Prohibition berichten mit allem, was dann sozusagen sich an Schwarzmarkt und an Verbrechen organisierter Kriminalität darum ausgebildet hat, jedenfalls in den Vereinigten Staaten, wo man das ja schon mal versucht hat. Und dann kommen diejenigen, die sagen, also bitte, dann kann man es doch für Cannabis ganz genauso halten. Und das ist alles Argumente, die man führen kann. Ich glaube trotzdem und bleibe dabei, dass das Verhältnis zum Alkohol an dieser Stelle ein klein wenig anders ist. Erstens, zweitens, dass die Gefahren, die Jugendliche und Heranwachsende ausgesetzt sind von Cannabis, jedenfalls in dem Alter vor dem Abschluss der Reife, so größer sind und die bleibenden Schäden schneller eintreten. Und insofern für mich das eine problematische Droge ist.
Die wenigsten wissen das, die jetzt zuhören, aber als Präsident der Bundesärztekammer bekommt man bei Antritt eine Kristallkugel, mit der man ziemlich zuverlässig die Zukunft vorhersagen kann. Und deswegen wollte ich Sie jetzt mal fragen, wird dieses Gesetz kommen? Wird das nochmal deutlich verändert? Was glauben Sie?
Die Kristallkugel ist leider trüb in diesem Sinne. Ja, sagen wir so, die ist interessant zu beobachten. Es gibt eine Reihe von Gesundheitspolitikern, die sich sehr für dieses Gesetz stark machen, der aktuell regierenden Parteien im Wesentlichen. Und dann gibt es den Bundesgesundheitsminister, der sich auch dafür stark macht, obwohl der sehr lange eine andere inhaltliche Position vertreten hat, Karl Lauterbach, über viele Jahre. Und auch jetzt zwar von den großen Vorteilen dieses Gesetzes spricht, aber ungefähr im gleichen Atemzug vor dem Gebrauch von Cannabis warnt. Aus gutem Grund. Und das ist dann schon ein bisschen komisch. Und ich finde es komisch, wenn man sagt, ja, ab 21, 22, 23 wissen wir, wenn man das dann gelegentlich tut, hat das wenig und macht es sozusagen mit Reflexion und Zurückhaltung und selten und ab und zu mal genusshaft, so wie man eine Flasche Wein trinkt und sowas mit Freunden zusammen, dann ist es etwas, was man tolerieren könnte. Das mag ja so sein. Dann ist das komisch, wenn man das dann zulassen will. Gleichzeitig aber weiß, alles vor dem Lebensalter ist schwierig. Und trotzdem macht man ein Gesetz, wo 18-Jährige dann legal Cannabis erwerben und auch konsumieren dürfen. Das ist irgendwie auch ein bisschen inhaltlich widersprüchlich. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, die kleinteilige Regelungen, die dort aufgeführt sind, so und so viel Meter Abstand, erst 200 Meter von der Schule, jetzt 100 Meter von der Schule. Wer will das mit dem Maßband kontrollieren? 3 Pflanzen darf man anbauen. Was passiert, wenn einer 4 hat und wem gehören die dann? Und darf man das aufteilen zwischen Vater und Mutter und Kindern, die 18 sind? Und was macht der 16-jährige Bruder, wenn er die Pflanze des älteren Bruders angeht? Und so weiter und so fort. Und dass das alles schwierig ist und im Detail problematisch und gar nicht richtig nachvollziehbar, ist das, was die Innenpolitiker sagen, was die Gewerkschaft der Polizei sagt, der Deutsche Richterbund. Also viele Menschen, die da von der Exekutive damit doch tatsächlich zu tun haben, die warnen davor. Ich setze auf die Innenpolitiker.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@baek.de.